Also ich bin auch immer begeistert, in Anführungszeichen, wenn ich dann von den Kunden höre, ja, oben in der obersten Etage zieht eine Rollstuhlfahrerin ein, wo ich mir denke, so, oh.
Was liest du denn gerne?
Historische Romane, wo ich mich auch so in die altertümliche Geschichte so ein bisschen zurückversetzen lasse. Fantasy, Game of Thrones, also wo auch, wie gesagt, die Fantasie angekurbelt wird, ne? Und der ist Motorradfahrer, ich eigentlich auch, ich fahre allerdings nicht mehr, aber der fährt dann mit seinem Kollegen dann eine Runde. Also alte Männer Harley, ne? Das typische Klischee.
Herzlich willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist hier genau richtig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Major League Elevator. Hier ist die Alex.
Und hier ist der Martin. Hallo.
Und ein herzliches Willkommen an unseren heutigen Gast bei uns, und zwar Tanja Forst von Osmer Aufzüge in Essen.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Grüß
Ja,
dich, hallo.
wir freuen uns sehr, und vor allem ich freue mich extrem. Wir fangen dieses Jahr an und als allererstes einen weiblichen Gast. Also ich würde sagen, es läuft 26.
So kann es losgehen.
Genau, es ist nicht immer ganz einfach in der Branche, aber wir sind immer sehr aktiv und freuen uns sehr, dass es funktionierend hat, dass wir den Termin machen können. Und Tanja, wir haben immer zu unseren Gästen einmal eine kleine Vorstellung vorbereitet. Und die würde ich jetzt vorlesen. Und ich sage immer dazu, gerne was nachschieben, wenn du das Gefühl hast, zu irgendeinem Punkt gleich was sagen zu können oder zu wollen. Oder du darfst uns auch jederzeit korrigieren, wenn die Recherche, die wir gemacht haben, nicht so ganz korrekt war.
Da bin ich mal gespannt.
Genau. Heute zu Gast Tanja Forst. Sie ist seit über 25 Jahren bei Osmer unterwegs. Angefangen mit einem Minijob als Sekretärin in 2000, leitet sie in 2026 die Niederlassung Essen bei Osmer. Sie berät heute zu Aufzugslösungen für den Wohnbau, immer mit dem Blick auf Komfort, Barrierefreiheit und das, was im Alltag wirklich funktioniert. Seit Juli 2024 leitet sie die Niederlassung Essen und bringt damit auch Führungsperspektive auf Wachstum, Teamwork und Kundenrealität mit. Auf LinkedIn zeigt sie, wie Aufzugstechnik inzwischen nicht nur Transport, sondern Teil von Lebensqualität ist. Ihr Blickwinkel ist spannend, weil sie Technik, Markt und Menschen verbindet. Was wollen Bewohner wirklich? Und was ist technisch, wirtschaftlich und regulatorisch machbar? Herzlich willkommen bei uns, Tanja.
Ja, nochmal danke für die Einladung. Das ist richtig. Ja, ich habe im Juni 2000 bei Osmar als Sekretärin angefangen, als Minijobberin. Das ist richtig, ja, genau.
Ja, genau, du hast gemerkt, ich habe ein bisschen gestruggelt mit den Jahren, weil ich mir jetzt beim Vorlesen auch unsicher war, aber 2000 war korrekt, ja.
Genau, im Juni 2000, genau.
Aber ist schon ein toller Karriereweg, oder?
Ja,
Zurückblickend.
das auf jeden Fall. Ja, also das ist, man, das sieht, da sieht man aber auch, dass man im Mittelstand tatsächlich Karriere machen kann, wenn man dranbleibt und wenn man sich auch ja, mit dem Unternehmen identifiziert, mit den Produkten identifiziert. Und ich bin dann bei Osmar übers Sekretariat, über Kleinreparaturen, also im Prinzip wirklich von der Pike auf gelernt. Und dann vor 12, 13 Jahren bin ich in die Neuanlage gerutscht und das fand ich total spannend. Diesen Kundenkontakt, die Beratung, Kunde, was möchtest du, was können wir dir liefern? Ja, und dann die Fokussierung jetzt auf den Wohnbauaufzug, die ist natürlich nochmal on top. Eine Herausforderung und im Rahmen des Wohnraummangels natürlich auch noch mal wesentlich beratungsintensiver, aber auch spannender.
Fangen wir vielleicht mal noch mal zurück ein bisschen an, weil sonst gehen wir so, wir haben ja
Gleich ins
noch,
Eingemachte.
genau, da haben wir noch genug Zeit da rein. Erzähl dir mal, was war dein Grund, dass du Minijobberin bei Osma geworden bist? Also was war deine Situation damals und Wie bist du zu diesem Minijob gekommen, 2000?
Ja, das war ganz witzig. Ich war alleinerziehende Mutter mit einem zu dem Zeitpunkt einjährigen Sohn. Und mein damalig bester Freund kam auf mich zu und sagte, und ich war arbeitssuchend, und mein damalig bester Freund kam auf mich zu und sagte, hör mal, bei Osma, meine zukünftige Schwiegermutter, die macht da so das Sekretariat und die ganze Administration. Das war die Frau vom ehemaligen Niederlassungsleiter in der Niederlassung Dortmund. Hast du nicht Lust? So ein paar Stunden. Ja, und dann habe ich angefangen mit 20 Stunden als Minijobberin. Und so ist das gekommen, und das war ein Riesenglück und ein Riesenzufall. Und die ehemalige Sekretärin, die Frau Schulze, die musste dann aufhören, weil ihr Mann schwer dement wurde, und der ehemalige Niederlassungsleiter dann in Dortmund hat gesagt, Mensch, das passt, willst du nicht fest anfangen?
Mhm. Ja. Was war denn so dein erstes Gefühl? Weil man kommt ja so in die Branche rein, und vorher, ich weiß nicht, welche Branchen hattest du gearbeitet oder irgendwo gelernt? Wo hattest du Berührungen schon gehabt?
Also für mich war in frühester Kindheit schon klar, ich will ins Büro.
Ja.
Ich habe mit 12 Jahren schon meine beiden ersten Schreibmaschinenkurse gemacht.
Und
Wie gesagt, das war irgendwie, weiß ich nicht, das war für mich klar, ich will Büro machen, und habe auch immer Büro gemacht in verschiedenen Branchen, Baustoffhandel vorher, ich habe Solarien verkauft, und deswegen passte mir das richtig gut, ich fand das toll, Büro, und ich bin von vornherein in ein super Team reingekommen, die haben mich toll aufgenommen, und das ist auch heute noch so. Und deswegen, da habe ich mich super wohl gefühlt, und ja.
Aber so dein Blick auf die Aufzugswelt, war letztendlich so die Aufzugswelt, die du da wahrgenommen hast, an für sich ähnlich wie deine bisherigen Branchen, oder hattest du da so ein bisschen irgendwie in gewissen Punkten was anderes gesehen in der Aufzugswelt?
Also ganz ehrlich, am Anfang war es für mich einfach ein Bürojob.
Mhm.
Na, und das kam dann so nach und nach, dass mich das immer mehr, also der Einstieg ist eigentlich so richtig erfolgt, als ich dann nach 3,5 Jahren ungefähr bei Osma in die Kleinreparaturabteilung gewechselt bin. Na, das war vorher Koordination, Monteure koordinieren, und und dann ging es auf einmal in die Technik, und dann wurde das richtig spannend, und dann wollte ich auch immer mehr wissen und immer mehr wissen, und ich hatte damals einen tollen Meister, und der hat mich mitgenommen.
Schön, ja. Das heißt, du hast praktisch wie so eine interne technische Ausbildung bekommen.
Genau. Okay. Wir sind Wasser, aber nicht so jetzt in die Tiefe, so wie Monteure, ne, klar, aber es war halt, irgendwann war der Zeitpunkt da, dass da mehr Erwartung von mir kam, ein Auftrag fährt nicht einfach nur rauf und runter. Ich wollte halt wissen, was biete ich da an? Ich wollte mich dem Kunden erklären, wenn Rückfragen haben, und so hat sich das halt alles einfach aufgebaut.
Als ich gelesen habe, du bist ja dann in den Neubau rüber gewechselt später, da frage ich mich, mit welchen Kundschaften oder mit welchen Klientel ist es denn einfacher umzugehen, mit den Monteuren auf der Baustelle oder den Architekten bzw. dem Bauträger während der Bauphase?
Also ich sag mal, die Monteure sind natürlich, da ist der Umgang lockerer in erster Linie. Und die Architekten, da muss man sich auf die Augenhöhe bewegen. Ne? Aber es wird immer deutlicher, dass die Architekten halt die Beratung schätzen, weil die halt dieses Gesamtprojekt haben und vielleicht in den Einzelthemen gar nicht so tief drinstecken. Und mit den Technikern ist das halt wirklich eine ganz andere Kommunikationsebene.
Glaubst du denn, dass die den Aufzug unterschätzen im ganzen Gebäude?
Das glaube ich nicht, weil der Punkt ist ja die Barrierefreiheit oder Barrierearmut, ne? Also zumindest um den barrierefreien Zugang zu gewährleisten. Also die wissen schon, wie wichtig dieser Aufzug ist.
Aber was die ganze Technik dahinter steckt, was für Regularien und alles ist, das haben die auf dem Schirm?
Nicht unbedingt. Also da verlassen die sich schon auf die Beratung. Ne? Also das ist ja bei uns auch, dass wir gucken, Schallschutz. Dann gibt es Architekten, die unterschätzen das tatsächlich. Ne? Die sagen dann, oh ja, da habe ich nicht dran gedacht. Gut, dass sie mich darauf hingewiesen haben. Dann machen wir da die Wände dicker oder wie auch immer. Aber das ist eine ergänzende Beziehung.
Was kann ich mir darunter vorstellen? Ergänzende Beziehung? Also
ja, dass wir die Architekten in der Planungsphase auch dann halt, dass wir uns gegenseitig ergänzen mit unseren Eindrücken beziehungsweise mit unseren Erfahrungen. Ne, und dass das halt, wie gesagt, so wie es im Vertrieb halt sein muss, eine Win-Win-Situation wird. Ne, dass man halt auch, wie gesagt, es kommen dann halt oft mal auch so Sachen, dass man sagt, ach ja Mensch, das habe ich gar nicht bedacht. Ne? Oder von der Gegenseite, ja gut, dass sie mich nochmal darauf hingewiesen haben. Und das muss auch so sein.
Ja, es ist tatsächlich ja irgendwann mal nicht mehr ein Verkauf, sondern es ist in der Zusammenarbeit entsteht ja was. Ne? Also das ist ja in gemeinsamer Rücksprache schaut man einfach, was die beste Lösung für und vor allem auch die optimalste Lösung auch ist, ne? Für die Nutzer dann auch.
Ja. Und ich glaube, wenn der Architekt oder Bauunternehmer sich gut beraten fühlt, dann kommt er auch immer wieder zu dir.
Ja, also es ist so, ich habe ganz, ganz viele Bestandskunden, die dann auch wirklich ganz früh auf uns zukommen und sagen, Mensch, so habe ich mir das gedacht, können wir das so mit dem Aufzug an der Stelle realisieren? Was sind deine Ideen, die du noch hast oder wie auch immer? Na, dass wir da ganz, ganz früh einsteigen und wenn man so eine Kundenbeziehung aufgebaut hat, dann hast du im Vertrieb gewonnen im Prinzip, ne? Jetzt, dass man da ganz früh eingebunden wird.
Ja, absolut. Ich würde jetzt gerne nochmal so in deinen Werdegang zurückgehen. Du bist ja damals aus der Situation heraus rein und so nach 3,5 Jahren hast du gesagt, so die Technik, ich habe rausgehört, dir hat tatsächlich diese Technik unglaublich Spaß gemacht. Und da kam dann so, glaube ich, eine komplette Wissbegierigkeit bei dir auf. War das so dein Schlüssel zu dem Weg tatsächlich, dass durch die Wissbegierigkeit du wie so ein Schwamm gerne aufgesaugt hast und dann letztendlich immer durch das Vergrößerung deines Wissens und Wissens der Weg auch möglich war? Oder waren es vielleicht andere Einflüsse?
Also das war der Haupteinfluss. Mein Ausschlag war halt einfach, wenn ich Kleinreparaturangebote geschrieben habe und Rückfragen kamen, dass ich die Kunden dann auch beraten wollte. Ich bin als Ansprechpartner aufgetreten und dann hat sich dadurch natürlich auch ergeben, dass ich mich teils in Normen eingelesen habe oder wie auch immer. Ja, das ist ja eine Never-Ending-Story. Da ist ja immer kommt ja neu, immer was Neues. Dann lassen sich irgendwelche Sachverständigenverbände Neuigkeiten oder Neuerungen einfallen. Und das ist halt die ganzheitliche Beratung, die dahinter steht. Und das liegt mir halt beim Kunden am Herzen. Und das hat mich angetrieben, mir dieses Wissen anzuleiten.
Wie so eine Art Hausaufgaben zu Hause auch gemacht, dass du dir wirklich Sachen vorgenommen hast, die du in deiner Arbeitszeit nicht lesen konntest, dass du da dich so richtig reingelesen hast?
Ja. 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 Ich habe also auch ganz viele erschöpfende Diskussionen und Unterhaltungen mit meinem Mann geführt. Der macht auch Gebäudetechnik und Brandmeldeanlagen und so weiter. Und das ist ja auch, kommt ja auch bei Aufzügen, ne? Evakuierung und ja Vorschriften. Und also ja, da habe ich mir auch ganz viel angelesen noch nebenbei.
Okay. Das heißt, du hast dich nicht nur auf deine Arbeitszeit verlassen, sondern du also es fühlt sich an, als hättest du es gelebt, ne? Du hast es angefangen, irgendwann zu leben, auch außerhalb der Arbeitszeit. Ich frage mich tatsächlich immer, wenn Menschen erfolgreich werden, und den Weg sehe ich bei dir, was haben die Menschen getan, dass sie diesen Erfolg aufs eigene Konto verbuchen können? Und mich interessiert es immer, was haben sie denn in der Zeit gemacht, damit sie dahin kommen?
Oder was motiviert dich denn jetzt immer noch nach 25 Jahren da zu stehen, wo du jetzt bist?
Also wie gesagt, die haben mich echt extrem unterstützt und die unterstützen mich auch heute noch, wenn Fragen sind. Wie gesagt, es kommt ja immer was Neues. Und ja, was macht mich aus oder was macht das Ganze aus? Die Kundenbeziehung. Die Kundenbeziehung macht es aus. Das Vertrauen, was die Kunden in mich setzen, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat, es ruft immer irgendeiner an und sagt, Mensch, Tanja, es ist jeden Tag spannend, es ist kein Tag wie der andere. Man muss immer weiter lernen und sich auf Stand halten. Das ist eine ganz dynamische Branche und das ist es eigentlich, was das Ganze ausmacht.
Also extrem abwechslungsreich, das kann ich auch bestätigen.
Kein Projekt ist wie das andere.
Ja. Aber gibt es denn trotzdem Routinen, die du dir angeeignet hast in der Früh, wenn du ins Büro kommst, was du als erstes machst oder wie du dich darauf vorbereitest am Abend für den nächsten Tag?
Ich habe natürlich meine Mails im Auge, klar, und dann muss ich da priorisieren. Letztendlich nein, weil ich habe also in den Jahren gelernt, eigentlich kann ich den Tag nicht planen, weil ich auch viel noch im Servicebereich, im Vertragswesen unterwegs bin. Da kommen Anfragen rein. So richtig planen kann ich es nicht. Ich kann klar Termine kann ich planen, aber ansonsten den Ablauf, da ist es oftmals so, dass ich sage am Ende des Tages, okay, das hast du alles jetzt nicht geschafft oder nicht gemacht, aber ich bin trotzdem erfüllt und ausgeglichen, weil ich verschiedene andere Dinge halt geschafft habe. Ne? Man muss da priorisieren, klar, aber
Wenn du jetzt als Niederlassungsleiterin deine Jobstelle beschreiben müsstest, für was wärst du denn alles verantwortlich?
Süßigkeiten.
Das ist gut. Ich auch. Ich war gestern der Krapfenbeauftragte bei uns.
Für Futter. Und vorgestern hast du Pizza geholt.
Genau.
Genau, also du siehst, genau. Und außer dass der Zuckerpegel immer gut passt, was noch?
Ja, also wenn ich in die Niederlassung komme, ich gehe einmal durch, nehme die Stimmung auf, begrüße natürlich alle persönlich und und dann steht die Tür auch offen, wenn irgendwie Bedarf ist oder so. Aber ich habe in Essen halt ein echt super eingespieltes Team. Das läuft extrem gut und die wissen, dass ich für sie da bin. Und dann fülle ich erstmal die Süßigkeitenbüchsen auf und dann begebe ich mich so in meinen Tag. Ne?
Sehr gut. Ja, das ist ja tatsächlich, wenn man ein eingespieltes Team hat, ist es ja ein ganz anderer, ich sag's, Flow. Ne? Also das ist, jeder weiß, an welchem, sag ich mal, Schraube er drehen muss, ne? Also wo ist sein Teil, also oder wenn man es mit dem Schiff vergleicht, irgendwie, wer rudert, an welchem Ruder und in welcher Geschwindigkeit. Und wenn das sehr gut eingespielt ist, dann bewegt sich halt das Schiff in einer stetig gleichen Geschwindigkeit genau in die richtige Richtung. Und das ist sehr schön zu hören. Mich würde es tatsächlich so ein bisschen interessieren. Du bist ja in den Vertrieb, glaube ich, reingerutscht. Oder hattest du schon früher Vertrieb gemacht vor Osma?
Nur im Backoffice. Also ich habe 2008 ungefähr angefangen in der Neuanlage, dass ich da mehr und mehr so wieder reingerutscht bin aus dem kleinen Reparaturvertrieb und dann ging das los mit Angebote schreiben und dann taucht man dann da auch als Ansprechpartner auf und so bin ich halt in den Vertrieb gerutscht. Und als dann 2023 der Niederlassungsleiter sich anders orientiert hat, ist man auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, du machst es eh schon die ganze Zeit. Jetzt setze ich auch wirklich dann offiziell mit den Kunden auseinander.
Du bist schon eh die starke Frau hinter den ganzen Männern. Nein, war etwas Sarkasmus, aber...
Ja,
aber es steht ja auch hinter jedem Mann eine starke Frau.
Natürlich.
Genau. Schön, das heißt, du hast mit dem technischen Produkt deinen Vertriebsweg sozusagen gestartet, das ich an der Stelle wirklich sehr bewundernswert und herausragend finde, weil ich schon finde, dass technische Produkte nochmal eine andere Herausforderung mit sich bringen. Weil man muss sich ja in die Themen, das hast du ja auch, Tanja, ne? Man muss sich ja in die Themen reinarbeiten. Das bedeutet einfach Fleißarbeit. Man muss die gesetzlichen Grundlagen kennen, man muss die ganzen Bestimmungen, Normen, wir wissen ja, dass wir sprechen ja nicht nur über die Betriebssicherheitsverordnung, sondern es gibt ja auch die Normen und die TBS und so weiter. Das sind ja verschiedene Quellen, an denen man ja sein Wissen irgendwo erwerben muss, um zu wissen, was letztendlich beachtet werden muss. Und hast du da immer jemanden ein bisschen zur Seite gehabt oder war das wirklich selbst Learning, das du betrieben hast?
Nee, also ich habe da immer jemanden zur Seite gehabt. Das war unter anderem auch in der Unternehmenszentrale im Innendienst, da der Kollege auch in der Angebotsabteilung, also den kann man nachts wecken, der kann dir die Normen runterbeten.
Okay.
Da hat man immer irgendwo, also ich kann die 2050 nicht auswendig, definitiv nicht. Aber ich weiß immer, wen ich anrufen kann und fragen kann. Und das ist das, was ich vorhin meine. Also man ist da nichts, wenn man nicht irgendwo auch Kollegen hat, die einen unterstützen. Man kann nicht alles wissen. Man muss halt einfach nur wissen, wen man anrufen muss und fragen kann. Aber oftmals ist es auch so, also was ich beim Kunden gemerkt habe, ist, was auch gut ankommt oder was auch akzeptiert wird bei einer Frau, beim Mann vielleicht nicht so, ich weiß es nicht, bei einer Frau schon, wenn ich sage, ich weiß das jetzt nicht ganz genau, aber ich mache mich da schlau und ich gebe Ihnen die Information schnellstmöglich an die Hand. Das ist keine Schande mehr heutzutage.
Absolut, kann ich unterschreiben. Also
ich sage immer, ich weiß es nicht, ich frage meine Frau.
Und ich spiele den Joker immer zurück. Ja, also das ist der Vorteil, wenn man zusammenarbeitet, kann man sich hin und her schieben. Aber ich glaube, das funktioniert, egal ob Mann oder Frau, weil es ja auch völlig in Ordnung ist, dass man, wichtig ist, glaube ich, dass man das einfach nachliefert. Ja, das ist so. Ja.
Du hast ja die Skills erarbeitet, quasi Vertrieb zu sein, Verkauf zu machen. Jetzt bist du ja auch in eine Führungsposition reingeraten oder aufgestiegen, wo du ja auch Führung nach innen machen musst, mit Personalführung und so weiter und so fort. Wie hast du denn das angeeignet? Wie bist du da unterstützt worden? Bist du gecoacht worden? Hast du da, wie war da der Werdegang? Das würde mich interessieren, weil von Personalführung macht man auch nicht von heute auf morgen einfach so.
Habe ich im Vertrieb vorher schon, als ich die Niederlassungsleitung noch nicht inne hatte, haben wir verschiedene Seminare schon bekommen, Belgian zum Beispiel. Und das ist eigentlich auch, letztendlich ist dein Mitarbeiter dein Kunde. Du musst dem genauso mit so viel Respekt und Verständnis und Empathie entgegentreten, wie man einem Kunden auch entgegentritt. Und deswegen habe ich da schon ganz viel mitgenommen. Ich habe aber dann auch noch, als ich Niederlassungsleiterin geworden bin, auch noch Führungskräfteseminare von der IHK zum Beispiel bekommen. Genau. Also das ist immer auch, um da nochmal auf die Produkte zurückzukommen, wir sind immer, jetzt gerade auch beim Wohnbauaufzug, immer mitgenommen worden. Ne? Und das ist als Niederlassungsleiterin, als Führungskraft genauso passiert. Das war unverzüglich, nachdem ich die Position bekommen habe, kam dieses Seminar halt. Ne?
Schön, ja. Und du hast das Gefühl, die Seminare haben dir auch genügend mitgegeben, wo du sagst, da habe ich immer was mitgenommen, was ich im Alltag auch für mich, also es ist ja immer für einen selber, ne, benutzen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja auch dieses mehrzügige Vertriebsseminar bei der Frau Knauer. Und das ist ja auch Argumentation und der Umgang mit schwierigen Kunden und so weiter. Und irgendwann hat mein Mann zu mir gesagt, ich diskutiere nicht mehr mit dir. Ich habe keine Chance mehr.
Auch gut.
Ich habe keine Chance mehr. Du argumentierst mich in Grund und Boden und irgendwann hat er aufgegeben.
Ich denke da an den Spruch von meinem Vater zu unserer Hochzeit. Junge, denk an eines, du kannst ja Recht oder Ruhe haben.
Sehr nett.
Ein weiser Spruch.
Tanja, was bewegen dich für Themen so im Alltag? Also was sind die Herausforderungen, mit denen du teilweise, also es gibt Sachen bestimmt, die gehen easy von der Hand und es gibt immer und zeitweise, also sie wechseln ja auch. Was sind so die Herausforderungen, mit denen du jonglierst?
Ich glaube auch gerade so die letzten Jahre mit dem Neubaugeschäft ist es, glaube ich, nicht ein Zuckerschlecken gewesen, oder?
Genau. Also im Moment wirklich ist es der Markt, der uns ja allen irgendwo so ein bisschen Kopfzerbrechen macht. Jetzt die abwartende Haltung, was kommt an Förderprogrammen, wie regiert die Regierung oder wie reagiert die Regierung, was passiert jetzt? Wohnbauförderung, die ganzen Vorschriften, werden die Wohnbauvorschriften wirklich verschlankt? Das ist das, womit wir natürlich täglich zu kämpfen haben und was wir ja natürlich auch nicht beeinflussen können. Na, und deswegen versuchen wir da wirklich so gut wie es geht zu beraten und zur Seite zu stehen.
Ich meine, so ein Neubau, der baut sich ja nicht von heute auf morgen. Hast du das Gefühl, dass so die Anfragen, weil es ist ja meistens so die erste Anfrage, wir haben da so ein Projekt in der Planung, wie schaut das aus, dass da ein bisschen mehr Schwung reinkommt oder ist es immer noch relativ gleichbleibend am Boden liegend? Das Ganze.
Also in meinem Bezirk ist es wirklich relativ gleichbleibend. Die Städte tun sich immer noch schwer mit den Baugenehmigungen. Die Anfragen gehen im Moment auch noch zurück. Die Haltung ist ziemlich abwartend. Ich habe letztens mit einem Banker gesprochen, der auch tatsächlich neu baut, der auch ein Kunde von mir ist. Der hat mir auch gesagt, sagt er, Bestandsmodernisierung und so weiter, ja, Neubau gar nicht. Keine Finanzierungsanfragen.
Das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Habt ihr irgendwie an eure Planung was umgeswitcht? Wie habt ihr es dann gemacht, tatsächlich, nachdem der Neubau einfach sehr gesunken ist?
Ja, der Change bei Osma ist ja, war ja sowieso schon vorher im Gange. Wir setzen jetzt einfach fokussiert auf den Wohnbauaufzug, dass wir halt auf den Wohnraummangel mit reagieren wollen mit den beiden Typen und dass wir halt die Bedürfnisse der Bewohner schon im Standard erfüllen können. So hat Osma darauf reagiert.
Hol mich mal ab, Wohnbauaufzug. Ich habe tatsächlich im Detail noch nicht mit dem Produkt zu tun gehabt. Was macht denn, was ist an dem Aufzug anders oder was ist das Konzept?
Also das Konzept ist, dass der im Standard schon barrierefrei ist, als Typ 2 oder Typ 3, als 630 Kilo oder 1000 Kilo Aufzug mit taktilen Tastern. Also der ist von vornherein schon als Barrierefreiheit geplant. Also EN 8170 konform. Es gibt natürlich noch Punkte aus der EN 8170, die jetzt im Standard, also Sprachansage kann man frei zuwählen zum Beispiel. Aber grundsätzlich ist der Aufzug erstmal EN 8170 konform, dass man nicht großartig Features zubuchen muss.
Okay, gut. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Architekten oder die Planer, ein barrierefreier Aufzug braucht ja ein bisschen mehr Platz im Schacht, ist ja auch so. Dass die den teilweise ja gar nicht hergeben möchten.
Ja, also da sind wir schon mit relativ schlanken Maßen unterwegs, wo die Planer dann auch teilweise überrascht sind, wenn ich dann ins Angebot reinschreibe, kannst du auf so und so viel reduzieren, dann freuen die sich immer. Das ist dann also auch der Forschung und Entwicklung bei bei Osma geschuldet, dass die sich da wirklich massiv mit auseinandergesetzt haben und das umgesetzt haben auch.
Würde dieser Aufzug auch in einer Modernisierung funktionieren oder ist es nur für Neubau?
Wir sind da schon mit dem Wohnbauaufzug auf diese, wie gesagt, die Typen angewiesen, die Typ 2 und Typ 3. Und dann brauchen wir halt gewisse Schachtmaße. In der Modernisierung wird es vereinfacht, wenn man halt diese älteren Aufzugstypen hat mit Trenntür. Dann hat man einen großen Schacht und dann kommen wir da auch mit unserem Wohnbauaufzug gut zurecht.
Gibt es noch einige von diesen älteren Aufzugstypen?
Ja.
Ja, die gibt es noch. Ja. Konntet ihr denn Rückbahn vom Neubau denn ein bisschen auffangen mit Modernisierung? Weil, also ich habe das Gefühl, dass ein unheimlicher Modernisierungsstau auch da war oder immer noch ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst bei euch.
Also die Modernisierung, ich kann jetzt für Dortmund und Essen sprechen, die laufen im Rahmen, also gut. Ne? Letztendlich ist es in der Aufzugsbranche ja in der Regel so, dass der Wartungsteil oder der Serviceteil so ein bisschen die Differenzen auffängt.
Und ihr konntet gut eure Leute quasi in die anderen Bereiche umswitchen.
Genau. Genau, das war also auch ein Ziel mit bei der schlechten Marktlage, dass gerade das Wissen von den Neubaumonteuren nicht zu verlieren. Wir konnten also viele Neubaumonteure in die Modernisierung oder auch in den Service mit übernehmen oder umlagern ist jetzt blöd gesagt, aber auf jeden Fall behalten und auf das Wissen halt zurückgreifen.
Ne, ja, weiterhin. Klar. Also ich glaube schon, dass die Aufzugsbranche ja schon eine sehr stabile Branche eigentlich ist, also mit wirklich Arbeitsplatzsicherheit, muss man schon sagen. Einerseits geschuldet durch die Fachkräftemangel, den wir haben, und wie du sagst, Wissen soll nicht verloren gehen oder darf auch nicht verloren gehen im Unternehmen. Und man kann ja doch dann auch wieder switchen zwischen Wartung, es gibt immer Reparaturen, es geht immer was kaputt. Und ich denke mal auch, es wird irgendwann passieren, dass jetzt der Neubau auch wieder anspringen muss. Und dann wird es da auch wieder fetzen,
muss man sagen. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, Aufzugstechniker ist ja kein Ausbildungsberuf. Osma fängt jetzt auch wieder an auszubilden. 2 auszubilden im kaufmännischen Bereich, 4 im technischen Bereich. Und damit dann da auch frühzeitig, wir haben halt einen demografischen Wandel und von den älteren Kollegen das Wissen frühzeitig abgegriffen werden kann und erhalten wird.
Ja. Ja. Von euren Leuten, wie schaut da die Altersstruktur aus?
Von 30 bis 65.
Und vermehrt älteres Semester oder?
Wir haben in Essen, ist es zum Beispiel so, haben wir mehrere Ältere auch. Also es ist eine bunte Mischung. Mhm. Ja, aber halt, es hat noch nicht mal was mit dem Alter zu tun. Das, ich denke, bezeichnend dafür ist auch dann da in dem Zuge die Betriebszugehörigkeit. Na, die Älteren sind also wirklich auch schon seit 25, 30 Jahren im Unternehmen und das finde ich eigentlich zeichnet Osma auch aus.
Sehr schön, ja. Ja, und ich finde es auch enorm wichtig, dass das Wissen transportiert wird, ne? Weil man merkt, ja. Mit jedem, der in den Ruhestand geht, ist nicht nur, und das Wissen entsteht durch die Erfahrungswerte. Ja, je mehr man Erfahrungen sammelt, desto vergrößert sich dann der Wissenstopf. Ja. Und das kann man schon wirklich an die Jungen übergeben. Hast du das Gefühl, dass die Jugend oder die danach kommen tatsächlich wissbegierig sind und auch Lust haben, das aufzunehmen?
Also die sich für diesen Beruf entscheiden, für diesen Weg, ja. Also ich sehe das zum Beispiel bei meiner Tochter. Die hat erst eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ist dann ins Handwerk gewechselt. Und die macht das so mit Herzblut. Und die machen das dann auch richtig.
Was müssten wir als Branche machen, um mehr Leute in die Branche zu bekommen?
Also ich denke, der Zugang auf die Kollegen, Schulungen, auf die Jugend, das ist da ganz wichtig, die halt wirklich permanent abzuholen. Auch Verantwortung zu übertragen, nicht frühzeitig, aber schon zeitgemäß, dass die auch, also Osma war immer so, dass die gesagt haben, bei dem Servicetechniker, das ist deine Anlage, du hast die Verantwortung dafür. Und das ist, das finde ich ganz wichtig, dass der Kollege halt die Möglichkeit bekommt, sich mit diesem ganzen Umfeld und der Tätigkeit zu identifizieren.
Das ist ein interessanter Punkt. Wir haben ja auch schon andere Podcasts gehabt, auch schon darüber diskutiert worden sind, die Monteure sagen, das ist mein Aufzug. Ja? Also nein, das ist ein Kunde sein Aufzug, nein, das ist mein Aufzug. Und, so, und, ja. Und ich weiß das selber, früher, als ich Service gemacht habe, ich hatte mein Servicegebiet und wenn ich mal Urlaub hatte oder woanders eingesetzt worden ist und da ist ein anderer Servicetechniker hingekommen, hast du so ein kleines, das sind eigentlich meine Aufzüge, Pfoten weg davon, ich weiß ganz genau, was da los ist an den Anlagen.
Genau, ja. Ne, die Kollegen haben teilweise bei Penthouse-Wohnungen die Schlüssel von den Wohnungen. Das ist ja auch immer ein Zeichen von einer guten und langjährigen Kundenbeziehung und von wirklich großem Vertrauen.
Ja, ich finde es schade, dass einfach der Aufzug immer nur als fahrende Blechbüchse oben nach unten wahrgenommen wird und nicht gesehen wird, was die Technik dahinter ist. Und ja, das ist, glaube ich, die große Herausforderung für uns alle, das nach außen zu präsentieren.
Ja, das war ja auch das, was mich so zu diesem Poster animiert hat im Prinzip. Ne? Der war ja doch emotional und es ist halt, ein Aufzug ist nicht nur ein Aufzug.
Und da machst du jetzt wirklich den Sprung, den ich die ganze Zeit im Kopf hatte. Mir ist sehr aufgefallen, dass du auf LinkedIn zum Thema, zum trockenen Thema Aufzug, also einem sehr technischen Thema, sehr emotionale Posting machen kannst. Ja, also das habe ich so selten gesehen, ist mir aber tatsächlich aufgefallen. Da kam auch der Kontakt her über diesen einen sehr emotionalen Post, den du da gemacht hast. Was leitet dich denn da an, dass du das Gefühl hast, dass jetzt in der Form, also man könnte das auch sehr sachlich auch posten?
Ja, aber das ist tatsächlich dem Wohnbauaufzug geschuldet, unser Marketing, weil da ist ja die Hauptintention Generationen verbinden oder die eine mit der Intention Generationen verbinden und Generationen ein Zuhause zu geben. Und das ist für mich immer mit großen Emotionen verbunden. Ich habe selber im privaten Bereich, gut, ich brauche jetzt keinen Aufzug, aber ich habe mir meine Mutter ins Haus geholt und da ist das einfach, und das ist das, was das Ganze halt ausmacht, ne? Familie, und dafür braucht man halt Hilfsmittel, und deswegen ist ein Aufzug da an der Stelle mehr als nur Technik.
Mhm. Absolut, ja, weil es ja, genau, wie du sagst, ein Hilfsmittel ist, um das Ganze überhaupt machbar zu machen.
Genau.
Ja. Genau. Wir sind bei dem Punkt Generation verbinden und ja, das ist ohne diesen Beförderungsmittel in einem Gebäude, würde es teilweise gar nicht funktionieren.
Gibt es denn da noch einige Gebäude, wo gar kein Aufzug drin ist?
Gibt es auch noch. Gibt es auch noch, ja. Und da ist halt die Nachrüstung, ne? Da muss die Nachrüstung geprüft werden, ob es geht. Da wollen wir dann natürlich auch dementsprechend unterstützen, ne?
Weil da wohnen viele Menschen, die teilweise ja auch ihr Leben lang gewohnt haben und auch gerne im hohen Alter, sage ich mal, bis zum Schluss, ne? Also wer möchte sein Zuhause verlassen müssen? Wenn man so über diesen Satz drüber nachdenkt, ich muss mein Zuhause verlassen, macht das ja schon in jedem Alter was mit einem. Und wenn man dann gerade mehr Sicherheitsraum braucht, weil man älter wird, weil man gebrechlicher wird, ist es ja umso schöner, wenn man sein Zuhause nicht verlassen muss.
Absolut. Was denkst du denn über die Situationen? Man liest ja oft immer so, ja, Senior oder Seniorin ist im 10. Stockwerk schon seit 10 Wochen eingesperrt, weil Aufzug nicht funktioniert. Was ist da deine Meinung dazu?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich bin auch immer begeistert, in Anführungszeichen, wenn ich dann von den Kunden höre, ja, oben in der obersten Etage zieht eine Rollstuhlfahrerin ein, wo ich mir denke, so, ja, aber die Menschen haben auch Ansprüche, denke ich. Und die sind mit dem Rollstuhl vielleicht auch in der Wohnung gefangen. Dann wollen die vielleicht einen Ausblick haben oder wie auch immer. Klar ist das technisch schwierig, aber auch da muss man als Aufzugsfirma mit leben und dementsprechend lösungsorientiert arbeiten, dass man dann halt die Menschen auch schnell wieder irgendwie nach draußen kriegt oder wie auch immer.
Ja. Ne? Wenn ich solche Berichte lese, und wir diskutieren ja auch in unseren Gruppen miteinander durch, und man sieht nur von außen das Bild von diesem Aufzug mit einer dermaßen alten Drehtür und die schon runtergeranzt ist, wo du ganz genau weißt, da ist halt einfach auch Modernisierungsstau dahinter. Das ist halt einfach schwierig, das Thema anzugehen.
Ja, genau. Also da muss man immer beide Seiten betrachten. Wenn ich so einen Artikel lese, ich sehe es ja auch in Dortmund, dann denke ich mir immer so, ja, aber es ist ja eine Modernisierung angeboten. Wenn ihr das nicht macht, dann ist das klar, steht dann immer erstmal die Aufzugsfirma im Fokus. Aber wie jede Sache hat das immer zwei Seiten.
Absolut, ja. es könnte ja auch sein, dass es nicht genügend Finanzmittel da, um das zu beauftragen. Da letztendlich müssen es ja die Eigentümer ja irgendwo in einem gewissen Anteil ja übernehmen. Also das ist irgendwo die Mitte sicherlich in vielen Fällen, wo man hin, also ich glaube, in keine Richtung kann man den Finger hinzeigen. Ich glaube, manchmal kann man es in die Richtung und dann wiederum in die Richtung, aber letztendlich im Durchschnitt ist es irgendwo die Mitte, warum dann auch mal eine Anlage nicht auf dem aktuellen Stand der Technik ist. Ich finde es immer nur, aber das ist halt die Presse. Die Presse braucht solche Situationen, um es ausschlachten zu können, sonst hätten sie keine Headlines.
Also ich weiß, die Serviceberater bei uns sind immer darauf bedacht, stehen in engen Kontakt mit den Technikern, dass man halt ja einen planbaren Ausfall herbeiführen kann. Ne? Also sprich, dass man frühzeitig auf die Kunden zugeht und sagt, hör mal, jetzt haben wir da schon dreimal dies und das und jenes gemacht und das ist alles nur irgendwo, jetzt gucken wir mal, dass wir eine Modernisierung machen, dann kann man es auch in die Budgetplanung mit aufnehmen, dass man es halt planbar macht.
Ja, ja, ich finde ja auch, teilweise ist ja so, also gerade auch im öffentlichen Bereich oder bei der Bahn, da werden ja wirklich die Aufzüge regelmäßig auch kaputt gemacht. Da hast du ja auch gar keinen Einfluss drauf, da kannst du noch so fürsorglich sein. Aber wenn halt einfach der Vandalismus so ist und es nur ein oder maximal zwei Aufzüge gibt an diesem Bahnsteig und der wird dann kaputt gemacht, was soll man denn da machen? Da ist eigentlich das Problem am anderen Ende.
Genau. Alleine. Genau, also da habe ich auch überhaupt kein Verständnis für. Klar, früher hat man dann auch im Aufzug gestanden, ne? Man kennt ja noch den Hebel-Kippschalter-Stopp, ne? Den Knutschalter, dann hat man den ja bewusst außer Betrieb genommen. Aber wenn man das dann wirklich den Aufzug wissentlich so beschädigt und anderen Menschen damit ja im Prinzip Schaden zufügt, dafür habe ich kein Verständnis.
Wir hatten vor kurzem einen Fall, da hat sich bei uns ein Betreiber gemeldet, der hat auch grundsätzlich ein Problem. Da wird das Tableau regelmäßig an einem öffentlichen Aufzug
beschädigt,
teilweise entwendet. Mhm. Er fragt sich immer, wie das überhaupt technisch möglich ist, das in so einer kurzen Zeit zu machen.
Aber ja, oder ja, auch als Toilette missbraucht und sowas alles. Das sind leider, wo du sagst, warum?
Ja. Tanja, es klingt nach einem sehr Fulltime-Job. Was uns auch immer interessiert, wie kommst du in den Ausgleich zu all diesen Aufgaben im Alltag? Oder hast du das Gefühl, du brauchst gar keinen Ausgleich? Was treibt dich denn so privat an?
Ich lese.
Du liest?
Ich lese, wie eine Wahnsinnige.
Ja?
Ja. Ja.
Und was liest du denn gerne?
Historische Romane.
Okay.
Wo ich mich auch so in die altertümliche Geschichte so ein bisschen zurückversetzen lasse. Fantasy, Game of Thrones, also wo auch, wie gesagt, die Fantasie angekurbelt wird.
Also schön in andere Welten eintauchen.
Ja, ich lebe dieses Buch, ich träume da teilweise von, ne? Also ich versinke dann wirklich in dieser Geschichte und das ist schon, das ist genau, das ist mein Ausgleich, ja.
Das heißt, egal ob nur Feierabend, Urlaub, du bist vollgepackt mit irgendwo einem dicken Wälzer im Eine ja. Oder mehrere? Also wie sieht so dein Reisekoffer aus?
Also ich fahre aufgrund meiner Mutter bin ich zu Hause, aber ich habe, wenn ich so jetzt, also auch auf wenn wir Seminare haben oder so mehrtägig, ich habe immer ein Buch dabei, abends immer noch ein paar Seiten lesen, ist unumgänglich und es muss, und da lege ich ganz großen Wert drauf, es muss Papier sein.
Das wollte ich gerade fragen, ob das jetzt eher E-Book ist oder Papier.
Es muss Papier sein.
Also diese Haptik in der Hand, ja, die macht was mit dir.
Ja,
genau. Das ist schön.
Da bin ich noch ganz oldschool.
Kann ich verstehen, ja.
Hast du einen Bibliotheksausweis?
Nein.
Also du kaufst sie?
Ich kaufe die, genau. Ich habe in unserem Wohnzimmer oben von meinen Schwiegereltern, die haben einen maßgeschneiderten Wohnzimmerschrank als Bücherwand. Da stehen über 1000 Bücher drin. Und,
wow.
Ja. Hinter mir ist auch noch eine kleine Aufgabe.
Jetzt verstehe ich. Ich habe mich schon vorhin gefragt, ob das jetzt alles irgendwie Gesetzbücher sind. Aber nein, du hast die. Ist es dann so für die Kollegen? Bist du dann die interne Leihbücherei? Oder?
Ja, teilweise ja, ne? Also teilweise bin ich wirklich so begeistert von Büchern, dass ich die dann auch, dass ich die auch verleihe, ne? Also ich mache jetzt hier ein bisschen Werbung. Wir hatten Jochen Schweizer auf der letzten Management-Tagung und der hat da sein Buch Begegnungen präsentiert. Und das konnten wir dann da ordern und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat eine ganze Zeit in meinem Regal gestanden, weil ich gedacht habe, oh, so einen zweiten irgendwie Dale Carnegie, Sorge, dich nicht lebe, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Und ich lese meine Bücher immer so, ich schlage die in der Mitte auf und lese unabhängig von der Vor- und Nachgeschichte immer so 2, 3, 4 Absätze und entweder nimmt mich das Buch mit oder nicht. Und das habe ich dann bei dem, irgendwie hat mich dann die Neugier doch gepackt und das habe ich bei dem Buch auch gemacht und das ist so, also bei dem Buch hatte ich wirklich alle Emotionen, von Lachen, Weinen, Ergriffenheit, Begeisterung, Bewunderung, also wirklich ein ganz, ganz tolles Buch und ja, und das ist das halt nach dem Wunder dann, und dann verleihe ich das auch, ne? Also das ist...
Ich dachte und jetzt so, alle Mitarbeiter der Niederlassung zu Weihnachten, das Jochen Schweizer
genau,
Buch.
Genau, das liest jetzt durch hier.
Dieses Jahr gibt es Lektüre, kein Wein.
Nee, das mache ich tatsächlich auf der Tonspur, weil das möchte ich, das muss auch seinen Zweck erfüllen, ne? Also wenn, dann muss das aus eigener Intention, da muss ich den Mitarbeiter dann so mitnehmen, dass er sagt, nee, okay, das kaufe ich mir jetzt.
Ja. Verkaufst du auch mal Bücher? Nee. Kannst du dich davon trennen? Nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Nee. Ich bin sogar so wahnsinnig, dass wenn ich jetzt irgendwie, ich habe zum Beispiel eine Edition von Ken Follett, da habe ich eine Ausgabe als Taschenbuch gehabt, die anderen Bücher waren gebunden und als die erste Ausgabe, als gebundene Ausgabe, habe ich mir das tatsächlich nochmal nachgekauft, damit das optisch auch passt.
Herrlich. Ja, so hat jeder seine Leidenschaft, gell?
Das heißt, du kriegst zum Geburtstag und Weihnachten sehr oft einfach Gutscheine für irgendwelche Bücher, Online-Shops, stationär. Gehst du noch in den Laden rein und nimmst das Buch in die Hand? Also da wird nichts online bestellt und geliefert.
Doch, wenn ich weiß, was ich will, ja. Ich habe eine ganze Krimi-Reihe zum Beispiel. Da bin ich immer schon in der Vorbestellung. Das mache ich online, also da weiß ich, was ich
will. Du bist sozusagen auf der Warteliste, bis die neue Folge rauskommt.
Genau, genau.
Also das ist sehr schön, weil du hast wohl was gefunden, was deinen Kopf komplett umschalten lässt. Und da kommt die Entspannung dann rein. Was sagt dein Mann dazu? Ist er froh, dass du...
Jo.
Frau ist aufgeräumt.
Ja, genau. Und der ist Motorradfahrer. Ich eigentlich auch. Ich fahre allerdings nicht mehr. Aber der fährt dann mit seinem Kollegen dann eine Runde. Also alte Männer Harley, ne? Das typische Klischee.
Ach, schön. Ja, das Gute ist ja, man kann es ja eine Weile fahren, weil man ja nicht so sportlich drauf sitzt, ne?
Ich hoffe, ich habe bei Martin jetzt nicht.
Nein, ich habe tatsächlich dieses Jahr das Motorrad von meinem Vater geerbt, mehr oder weniger. Ja. Aber wir sind halt von jeher eine BMW-Familie. Naja, genau. Also es geht halt nichts über den Kardanantrieb, das ist halt einfach so.
Das ist halt die Nähe zu BMW, die in München ist dann...
Ja, weil die Maschinen ja in Berlin gebaut werden, aber okay.
Ja, aber das, glaube ich, macht nichts aus.
Tief im Herzen macht das nichts aus.
Die Frage ist immer nur, wie man drauf sitzt, finde ich. Also das ist dann so die sportlichen Yamahas, die, ne, irgendwann mal geht das nicht mehr so.
Und du hast auch eine Maschine dann?
Nee, ich habe meine jetzt tatsächlich verkauft. Ich bin nicht mehr gefahren.
Was bist du gefahren?
Ich habe da seinerzeit eine Kawasaki Z650. Ich habe mein Fahrschulmotorrad gekauft, weil ich da super gut mit zurechtgekommen bin. Und dann bin ich aber irgendwann, habe ich es dran gegeben, weil ich hatte zu viel Angst, dass mir was passiert und meine Mutter dann alleine dasteht. Und ich kann noch so sicher fahren, ich kann aber die anderen Verkehrsteilnehmer nicht beeinflussen. Und dann bin ich über ein Jahr nicht gefahren und dann habe ich gesagt, nee, jetzt fange ich auch nicht nochmal.
Ja, ja, ist ja leider meistens so zur Zeit im...
Es ist ein kleinerer, also es ist ja kein großes, buntes Auto oder irgendwas, ne, was man mit Licht, sondern das ist doch ein kleineres Fahrzeug und das ist teilweise wirklich schwierig oder man wird schon übersehen, ja.
Ja, und ich habe es jetzt bei meinem Schwiegersohn gesehen. Der war mit meiner Tochter unterwegs, auch unverschuldet gefälschte Nummernschilder in eine Seite gefahren, Schaden von über 10.000 Euro abgehauen. Also das, nee.
Ja.
Ja.
Ja, die Leute werden halt leider immer erstens unvorsichtiger, unaufmerksamer. Finde ich jetzt, um jetzt mal dieses Verkehrsthema anzusprechen. Und da bist du halt wirklich als Motorradfahrer zweiter Sieger, wenn der dich halt nicht sieht und einfach rausfährt.
Erstmal das und zweitens mal muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so mit dem Auto unterwegs bin, ich habe einen heiden Respekt vor diesen E-Scootern. Und wenn ich die schon teilweise mit dem Auto erst im letzten Moment sehe, weil die mit einer abartigen Geschwindigkeit unterwegs sind, mag ich mir nicht vorstellen, was passiert, wenn da so ein E-Scooter mit dem Motorrad. Das.
Und die E-Scooter haben keinen Helm an. Also
Genau,
alle
das kommt noch dazu.
E-Scooter-Führer, die ich gesehen habe, die haben alle keinen Helm
Die
an.
habe ich auch nicht.
So,
Da gibt es auch, glaube ich, gar keine Helmpflicht für die Dinger, leider.
das ist da, glaube ich, sehr was Freiwilliges, aber die sind mit einem ordentlichen Dampf unterwegs. Also da habe ich auch gedacht, wow, das dann nicht so. Ich setze mir zumindest Fahrradhelm auf. Ne? Wenn man mit einem E-Bike unterwegs ist, hat man ähnliche Geschwindigkeiten, da hat man auch zumindest mal ein bisschen Schutz am Kopf. Aber ja, es muss jeder für sich selber entscheiden.
Kommen wir wieder aufs Wichtige zurück, auf unsere Aufzüge. Tanja, wie siehst du denn die Trends der nächsten Jahre? Was denkst du, wird im Aufzug mehr kommen müssen? Wo geht der Trend hin?
Also ich denke, dass Osman mit dem Wohnbauaufzug auf dem richtigen Weg ist. Das ist, denke ich, das auch für den Wohnraummangel, dass da das richtige Produkt gefunden wurde. Und man muss jetzt noch mal gucken, wie man mit diesen kleineren Aufzügen umgeht. Aber da sollte man definitiv den Fokus drauf legen.
Wie speziell ist dieser Aufzug jetzt ausgestattet? Also unabhängig davon, dass er ja einen Rollstuhlfahrer befördern kann, gibt es da noch irgendwie Zusätze in der Anlage, wo es nochmal irgendwie barrierefreier macht?
Es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl beim Einsteigen, aufgrund unserer All-Forever-Walls, die in verschiedenen Farben erhältlich sind. Gibt es zum Beispiel ein helles Grau, was ein ganz edles Design anmuten lässt. Und dann gibt es Marzipanbeige, Novemberblau. Ich habe zum Beispiel jetzt mit einem Neubau mit 5 Anlagen, da wird jede Kabine anders gestaltet, farblich. Die sind super robust. Das ist auch für Vandalismus extrem gut. Die können sie auch mit dem Edding anmalen. Das kriegst du mit Klarwasser und so einem Putzeschwämmchen wieder ab. Das ist also das, was auch für Mehrgeschossige, wo wir vorhin mit der Entwendung des Kabinentableaus waren, was dem Vandalismus so ein bisschen ein Schnippchen schlägt. Auch für die Betreiber, dass da nicht gleich viel Geld für eine neue Kabinenauskleidung in die Hand genommen werden muss. Also das ist genau der richtige Weg. Man kann sich den Wandschutz sparen, das kratzfest. Und man hat halt direkt, ja, ein ganz anderes Betreten des Aufzuges.
Wie siehst du denn die Digitalisierung prinzipiell im Aufzugsbereich? Also auch mit Fernwartung, Predictive Maintenance und die ganzen Sachen. Ist das nice to have? Ist das brauchen wir bei uns? Was denkst du darüber?
Also was ich bemerkenswert finde und was ich ein gutes Tool finde, das ist, wir haben jetzt dieses OSkyRope auch mit dem Portal eingeführt, wo der Betreiber auch sehen kann, was macht der Aufzug und so weiter. Wir bieten beide Sachen an. Beim menschlichen Aufzugswärter oder beauftragten Person ist es ja immer noch so, man kann kleine Handarbeiten noch mal mitmachen. Eine Überwachung ist mittlerweile wirklich gegeben und ja, da ist eine digitale Lösung natürlich auch parallel nicht schlecht.
Aber nutzen tatsächlich der Betreiber, schaut er in dieses Portal rein und guckt, was seine Anlagen machen, oder ist ihm das relativ wurscht? Ist zwar nice to have, aber ich sage, okay, in meinem Alltag schaue ich da eh nicht rein. Das ist eher ein Tool, das die Aufzugsdienste brauchen.
Also Wohnungsbaugenossenschaft mit Sicherheit, würde ich schon sagen. Jetzt der Einzelkunde, der Privatkunde wahrscheinlich eher nicht so. Also ich denke, wenn ein Kunde anfängt, so 2, 3, 4, 5 Objekte zu haben, dann wird es für den auch interessant, um Vergleiche zu haben im Nutzungsverhalten etc., im Störungsverhalten, dann wird es schon interessant. Aber jetzt für ein Einzelbauvorhaben glaube ich eher nicht.
Hast du den Eindruck, die Betreiber verstehen die Daten, die dort zur Verfügung gestellt werden?
Also unser Portal ist ziemlich einfach aufgebaut, ja.
Mhm. Das heißt, es werden nur, welche Daten überträgt ihr denn? Also was kann der Betreiber sehen?
Der kann die Fahrten sehen, er kann sehen, ob der Aufzug in Störung geht, also verschiedenste Features. Jetzt nicht so in die Tiefe, jetzt, dass der einen Türriegelfehler produziert hat oder so, aber so grundsätzliche Daten kann er einsehen und das ist für den Betreiber schon, ja, eigentlich dann schon wichtig, ne?
Ja, absolut, aber er ist wohl nicht überfordert, indem er detaillierte Messungen bekommt.
Nein, nein. Die können wir ihm bei Bedarf nachliefern, ja, aufgrund, weil wir auf einer anderen Ebene dann da reingucken können, können wir ihm die nachliefern, ja, aber wir überfordern den Kunden nicht.
Ja.
Nein.
Schön, ja, ich bin gespannt, was die Branche die nächsten Jahre noch mit sich bringen wird. Ich bin gespannt, wann tatsächlich das Thema KI in der Branche und Thema Aufzug, wann da die Wege sich kreuzen werden und vor allem auch in welchem Bereich. Man sieht ja, die KI ist ja in so vielen Bereichen jetzt mit eingebunden. Das ist so ein Punkt, wo da bin ich gespannt und aber habe selber noch keine Idee, wo sich diese Kreuzung begegnen kann, KI und Aufzug. Und dann werden wir sehen, was da letztendlich sich entwickelt. Aber ich denke, das wird auch in unserer Branche irgendwann mal dann die Zukunft auch sein, dass da eine Überschneidung und vielleicht eine Nutzung auch kommt.
Ich glaube halt einfach, dass überall, wo Menschen gebraucht werden, auch im Handwerk, die kann man halt schlecht durch eine KI ersetzen, weil du findest einfach keinen, oder du brauchst jemanden, der zum Aufzug hinfährt und Roboter werden das nicht in der Präzision machen können, auch in langer Zukunft nicht. Ich denke halt eher, dass es eher wahrscheinlich die Verwaltung und die anderen Prozesse trifft, aber nach wie vor, ich glaube, das Handwerk hat goldenen Boden und wenn das die Leute wieder merken, dann werden wir da auch wieder mehr Leute bekommen.
Ja, es ist ja so, also ich persönlich, mein Fokus ist ja darauf, dass ich immer noch irgendwo mich örtlich irgendwo umgucke und sagen kann, so, wenn ich jetzt Ärger habe, kann ich hinfahren und kann mit jemandem sprechen und muss mich nicht mit einem Chatbot unterhalten. Ne, das finde ich wichtig und ich denke, das sollte unser Ansinnen sein, da die Kunden auch weiterhin ja zu fordern, sich damit auseinanderzusetzen und nicht den leichten Weg über künstliche Intelligenz zu wählen. Aber wir sind alle alt, wir sind alle noch jung genug, dass wir das miterleben.
Wir werden es wahrscheinlich erleben, ja. Es geht rasant voran, deswegen werden wir auch da das merken.
Tanja, was hast du denn noch auf deiner Bucketlist, was du jetzt noch vor dir hast?
Also im Moment möchte ich erstmal den Markt verstehen.
Aber wenn du es weißt, dann sagst du mir das auch bitte.
Ja.
Genau, tun wir uns dann bitte zusammen.
Ja, das, also wie gesagt, das ist das, was mich am meisten im Moment halt eigentlich umtreibt und ansonsten freue ich mich jeden Tag aufs Neue auf die Herausforderung.
Ja, sehr schön. Tanja, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und es hat mir eine unglaubliche Freude bereitet, da mal reinzuhören. Also wirklich neuer, komplett neuer Blickwinkel und neuer Mensch. Sehr schön gewesen, dazu zu hören.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja,
ich sage auch danke. Fand wirklich schöne Einblicke, die du da von deinem Alltag auch gibst. Und gerne beim nächsten Mal persönliches Treffen, ob es irgendwo auf einer Branchenveranstaltung oder sowas ist oder wie wir in der Nähe sind.
Genau.
Dass wir einfach mal vorbeihüpfen.
Und einfach weiter so.
Ich bin im April wahrscheinlich auf dem Weg Richtung Tirol. Ach. Da könnte ich ja irgendwo durch den Süden mal.
Genau.
Also, es kommt eigentlich immer jeder bei uns einmal im Jahr mindestens vorbeigefahren, weil entweder wenn man nach Kroatien runterfährt im Sommerurlaub, ist man gleich
Kroatien,
bei uns vorbei.
Italien,
so. Oder nach Italien über den Brenner. Das sind alles, wir sind eigentlich da sehr strategisch gut positioniert. und jeder ja. eingeladen, gerne mal bei uns vorbeizukommen.
Genau. Meldet euch an, kommt vorbei. Wir hätten einen Kaffee. Vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Zuhörer und folgt uns gerne. Wir haben eine ganze Liste voll und Terminkalender voll mit vielen neuen spannenden Gästen und freuen uns extrem auf ganz viele spannende Folgen und Gäste dieses Jahr.
Und wenn auch ihr mal einen Vorschlag habt, den wir noch nicht bei uns im Podcast hatten, gerne her damit.
Ja.
Wir sind für jeden spannenden Gast zu haben.
Es gibt sicherlich den einen oder anderen Zuhörer, der sagt, Mensch, den hätte ich gern mal ein bisschen irgendwie näher kennengelernt. Hm. Dann schmeißt uns das rüber und dann versuchen wir, die Person einzuladen. Genau.
Tanja, vielen Dank.
Vielen Dank. Ich wünsche eine schöne Restwoche und in diesem Sinne auch an alle Zuhörer. Bis dahin, eure Alex.
Und der Martin. Servus.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast Major League Elevator. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast@uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.